Ute, da findet also 1975 eine Revolution statt, und zwar aber wirklich im südwestlichsten Zipfel von Europa. Wobei das natürlich ein bisschen unzureichend ist, wenn man das sagt, weil ja gleichzeitig auch Kolonialkriege, also antikoloniale Befreiungskriege waren in Guinea-Bissau, Mosambik, Angola. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Aber jetzt bezogen auf Europa, im südwestlichsten Zipfel findet diese Revolution statt und du hast damit zu tun. Was hattest du damit zu tun?
Was hatte ich damit zu tun? Also, als im April 1974 die Nachricht vom Militärputsch, es war die Nachricht eines Militärputsches, da war von Revolution zunächst mal noch nicht die Rede, kam, da bin ich 4 Monate später in Urlaub gefahren und war in Lissabon und hatte da sozusagen ein Schlüsselerlebnis. Da konnte ich dann beiwohnen der ersten legalen Versammlung der kommunistischen Partei nach 26 Jahren Illegalität. Und das hat mich so tief beeindruckt, dass ich das Jahr darauf wieder hingefahren bin, auch wieder ganz viel Spannendes erlebt habe. Und das führte dazu, 10 Jahre lang bin ich jedes Jahr 4 Wochen in Portugal gewesen und habe mir angeguckt, was da passiert ist.
Wir sprechen also mit jemandem, die Revolution zumindest ein ganzes Stück weit aus eigener Anschauung kennengelernt hat. Zunächst einmal, lass uns in die Vergangenheit zurückgehen, denn da haben wir schon in den 1920er Jahren die Errichtung des sogenannten Salazar-Regimes, was dann ja ein halbes Jahrhundert fast andauert, wenn dann auch jemand anders an die Spitze kommt. Aber wir haben dieses Salazar-Regime im Grunde genommen ein halbes Jahrhundert. Wie würdest du dieses Salazar-Regime charakterisieren?
Salazar-Regime gehörte zu den, wie soll ich sagen, den faschistischen Regimes der faschistischen Ära. Also dazu gehörte Hitler, dazu gehörte Mussolini, also als Stichwort Hitler-Regime in Deutschland, Mussolini in Italien, die Frankisten auch in Spanien. Und da in diesem Bereich kann man auch den Salazar dazu rechnen. Es war ein faschistisches Regime, das die Besonderheit hatte, dass es keine auf der Massenmobilisierung, keine auch nicht auf der Massenmobilisierung beruhte, aber alle Kennzeichen, vor allem brutale Repression gegen jede Form von Arbeiterbewegung, gegen jede Form von Opposition. Die Diktatur hat sehr schnell einen eigenen, neben der Armee, einen eigenen Repressionsapparat aufgebaut. Ein Polizeiapparat, unter anderem eben auch eine berüchtigte Geheimpolizei, die sogenannte PIDE, die von der Gestapo auch geschult wurde. Und ja, das waren die wichtigsten Kennzeichen dieses Regimes. Soll ich schon was sagen, auch zu dem, worauf sie sich stützte, die Diktatur?
Nee, lass uns doch mal zu der
Arbeiterbewegung.
Arbeiterbewegung
Ja,
kommen. Du
okay,
hattest ja jetzt schon geschildert, dass
ja.
eigentlich die Arbeiterinnenbewegung unter diesem Salazar-Regime, das ist ja ein Kennzeichen allgemein von faschistischen Regimes, keinerlei legale Betätigungsmöglichkeiten mehr gehabt hat. Und da ist ja was ganz Interessantes, nämlich dass genau wie im Nachbarland, das eigentlich sogar bis zum Bürgerkrieg zunächst einmal die Anarcho-Syndikalisten die stärkste Fraktion der Arbeiterinnenbewegung stellen, so schreibst du es in deinem Buch in der Ersten Republik. Danach tauchen die Anarcho-Syndikalisten aber gar nicht mehr auf in deiner Beschreibung. Waren die dann zerschlagen worden und kamen nicht mehr auf die Beine oder wie war das mit den Anarcho-Syndikalisten in Portugal?
Ja, du hast vollkommen recht. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war die anarcho-syndikalistische Bewegung überhaupt die Bewegung, also die Form der Arbeiterbewegung in Portugal, insbesondere unter den Landarbeitern auf den Latifundien des Südens. Und es waren auch die Anarcho-Syndikalisten, die die erste Gewerkschaft Portugals gegründet haben, die sogenannte CGT. Die haben auch noch in den 20er Jahren während der Ersten Republik massiv Arbeitskämpfe auch organisiert. Und dann, als die Diktatur das Gewerkschaftsverbot dekretiert hat, haben sie einen Aufstand, also versucht, auf Generalstreik zu organisieren, auch Streiks zu organisieren und tatsächlich auch einen Aufstand in einer Glasarbeiterstadt in Mittelportugal, Marília Grande, organisiert. Und dieser Aufstand, der wurde blutig zusammengeschossen, niedergemetzelt. Und seither hat die anarcho-syndikalistische Bewegung keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Ihre Anführer waren entweder schon sowieso erschossen worden während des Aufstandes oder landeten im Gefängnis, wurden gefoltert, waren eingekerkert. Die Bewegung war tot. wie überhaupt erstmal illegale Arbeiterbewegung für Jahre nichts mehr zu melden hatte. Man kann sagen, in den 1940er Jahren, man könnte sagen, die KP, das Erbe der Anarcho-Syndikalisten, insbesondere auf den Latifundien im Süden, im Alentejo, übernommen. Und die haben damals immer wieder neu es geschafft, trotz wirklich schärfster Verfolgung und immer wieder Verhaftungen und Folter, immer wieder neu illegale Zellen aufzubauen, kleine Widerstandsaktionen zu organisieren, in den 40er Jahren zum Teil große Hungermärsche. Und ja, es ist nie gelungen, den Apparat völlig kaputt zu schlagen. Sie haben immer kontinuierlich eine Zeitung herausgegeben. Und das waren im Grunde genommen diejenigen, die die Tradition der Anarcho-Syndikalisten dann aufgenommen haben.
Bevor wir zur Revolution jetzt selber kommen, lass uns noch mal einen Blick darauf werfen, dieses Portugal der 1970er Jahre jetzt. Die Revolution ist ja, wir erwähnten es glaube ich schon, 1974, 1975. Unter ökonomischen Gesichtspunkten, was ist Portugal da für ein Land?
Sagen wir mal so, Portugal war noch in den 60er Jahren, ich gehe jetzt noch mal 10 Jahre zurück, ein Agrarland mit ganz wenig Industrie, meist Klein- und Mittelbetriebe. Und es galt als eines der armen Häuser Europas. Auch so ein Indikator war eine ganz hohe Analphabetenrate. Die dominierende Oligarchie verließ sich auf die Ausplünderung der Kolonien. Du hast auf die Kolonien in Afrika hingewiesen. Und es gab zwar schon in den 50er Jahren erste systematische Industrialisierungsversuche, doch ein spürbarer Aufbau von Industriezentren, insbesondere um Lissabon herum, begann Ende der 60er Jahre, so auch mit Hilfe von Auslandskapital. Und auch da fing die Tourismusindustrie an, eine gewisse Rolle zu spielen. Und das war zu einer Zeit, als in den afrikanischen Kolonien der bewaffnete Widerstandskampf der dortigen Befreiungsbewegung bereits nicht mehr so einfach niederzuschlagen war und einen richtigen systematischen Kolonialkrieg sich ausgeweitet hatte. Das hatte natürlich auch Weiterungen für die wirtschaftliche Lage in Portugal selbst, denn dieser Krieg verschlang immense Ressourcen, sowohl materielle Ressourcen, ökonomische Ressourcen, als auch menschliche Ressourcen und stieß eben deswegen auch immer breiteren Widerstand in Portugal selbst. Diese ganzen Faktoren führten schließlich dazu, dass sich innerhalb der herrschenden Oligarchie eine Fraktion herausbildete, zusammen mit dem Bürgertum, die an einer Beendigung der Kriege und an einer Modernisierung des sogenannten Mutterlandes sehr interessiert waren, immer mit der Hoffnung, dass es gelingen könnte, in Afrika die Position sozusagen neokolonial fortzuführen.
Aber lass uns noch mal kurz, bei der Ökonomie bleiben, bitte. Ja. Du hattest eben erwähnt, also es kommt schon zu einem gewissen Industrialisierungsschub in den 1970er Jahren. Und hast gesagt,
60er.
In den 60er Jahren, entschuldige. Ja. Und hast gesagt, dass da eben halt auch Auslandskapital beteiligt war. Was war denn dominierend? Das portugiesische Kapital, portugiesisches Kapital oder war dominierend Auslandskapital bei dieser Industrialisierung der 60er Jahre?
Also ich habe ja gesagt, die ersten Versuche gab es in den 50er Jahren und das war portugiesisches Kapital. Das bezog sich zum Teil auf Anfänge der Stahlindustrie, auch Bergbau und ja, wo das eben das Finanzkapital, die Banken versuchten irgendwie dann auch in Portugal selber und nicht nur in den Kolonien zu investieren. Das war auch, ich glaube, die Stahlindustrie kann man dazu auch rechnen. Mhm. Auslandskapital bezog sich vor allen Dingen auf Pharmaindustrie, Leichtindustrie, was war noch, weiß ich jetzt gar nicht, also war mehr Leichtindustrie. Und zwar da war das Konzept schon so, wie damals das Auslandskapital mit Kapitalexport insgesamt umging. Sie benutzten diese Länder der Peripherie als verlängerte Werkbank. Mhm. Also während die Oligarchie, die mit dem Auslandskapital in Kontakt trat, so die Hoffnung hatte, sie könnten auch Modernisierungs-Know-how und damit einen Entwicklungsschub zu bekommen, hat sich das relativ als Illusion erwiesen. Weil die, wie gesagt, diese Funktion der verlängerten Werkbank, billige Arbeitskräfte nutzen, das nicht hergab.
Und das war in den 1960er Jahren, das letzte?
Das war bis in die, also Ende, Mitte der 1960er Jahre bis Anfang die 70er Jahre.
Ja, und gab es da industrielle Zentren oder war das über das Land hinweg
verteilt? Es gab industrielle Zentren. Einmal um Lissabon herum, Die Bergbauindustrie, das war zum Teil der nördliche Teil der Algarve, also schon in Richtung Zentrum. Und gewisse Zentren gab es auch in Mittelportugal, also nördlich von Lissabon, da waren mehr so kleine und Mittelbetriebe. Aber das hauptindustrielle Zentrum, das war der Großraum Lissabon, kann man sagen.
Wurde, du schilderst ja dieses Portugal als ein ökonomisch ziemlich zurückgebliebenes Land, verglichen mit anderen Ländern in Europa. Nichtsdestotrotz mag es doch merkwürdig erscheinen, dass ein solches Land solche reichen Kolonien im Sinne von Rohstoffvorkommen, also wie beispielsweise Angola, diesen Kolonialbesitz bis in die 70er Jahre hinein behauptet, ohne dass sich größere Haie anschicken, also das wegzunehmen, wie Spanien die letzten Kolonialbesitzungen 1898 weggenommen worden ist. Wie kommt denn das zustande? Wie ist das zu erklären?
Das ist sicherlich so zu erklären, dass es Portugal gelungen ist, in geschickter Diplomatie und auch natürlich in Zusammenarbeit und Einbindung mit großen kapitalistischen Nationen seine Positionen formal zu sichern, gleichzeitig aber auch in den Kolonien immer sehr, also schon sehr früh auch Auslandskapital hineingelassen hat. Also es gab in Mosambik das große Projekt des Cabora-Wasserstaudamms, das hat nicht Portugal ökonomisch getriggert, sondern das wurde von einem großen Konsortium von Schweden, Bundesrepublik und auch anderen Ländern praktisch vorangetrieben, auch in Hinsicht auf die Kooperation im südlichen Afrika, mit Südafrika und so weiter. Das portugiesische Regime war da sehr geschickt im Ausnutzen der Kooperationsbeziehungen eben zu westeuropäischen Staaten, auch zu USA, und auf die, sagen wir mal, die eigene Versuche, die Kolonien zu industrialisieren, hat es auch gegeben, aber das war eben immer durch die oligarchischen Interessen an Luxuskonsum, an Rückführung der Profite ins Land für, ja, wie gesagt, Luxuskonsum oder irgendwie im Auslandskapital. Also die portugiesischen Finanzgesellschaften haben schon sehr früh dann auch sich mit Auslandskapital verbündet und im Ausland investiert. Also, aber trotzdem war Portugal, das hat eine Vorgeschichte, die haben es sehr geschickt seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert geschafft, durch geschickte Diplomatie und Ausnutzung der innerimperialistischen Widersprüche der Großmächte ihre Position in Afrika zu halten. Das ist eine Geschichte für sich, die vielleicht hier ein bisschen weit führt.
Also sie haben sich durchlaviert, das so ein wenig.
Genau, kann man so sagen.
Eine geschickte Kolonialpolitik betrieben.
Ja.
Wir erwähnten es schon heute, dieses Salazar-Regime insgesamt, das dauert ein halbes Jahrhundert an. Und dann bricht aber 1974, klar, es gab vorher schon Revolten und Rebellionen und so weiter, aber 1974 reifen ja jetzt offensichtlich Bedingungen heran, dass eine Revolution stattfindet. Was waren das für Bedingungen, die da heranreiften? Warum brach die Revolution ausgerechnet da 1974 aus, im April?
Na, sagen wir mal so, sie hätte auch 1973 ausbrechen können. Mhm. Es gab auch Versuche, 1973 schon mal loszuschlagen, was diesen Militärputsch betrifft. Ich würde mal so sagen, dass dieses alte Salazar-Regime seit Mitte der 60er Jahre schon in einer chronischen Krise war und dass diese Oligarchie schon mehr oder weniger zwei Flügel bekam, und der zweite Flügel wurde immer deutlicher. Das war ein modernisierender Flügel, einer, der diese Kolonialkriege beenden wollte, nicht wie die Altsalazaristen und Ultras nannte man sie in Portugal unter den Militärs, die den Krieg bis zum endgültigen Sieg, bis zur Niederlage aller Afrikaner zu Ende führen wollten. Dagegen gab es auch innerhalb der Oligarchie und des modernisierenden Bürgertums gab es Widerstände und bis hin dazu, dass sich da eine modernisierende Fraktion auch mehr oder weniger versuchte durchzusetzen, aber immer wieder an den Altsalazaristen scheiterte.
Mhm.
Und dazu gehört eben auch der Versuch der etwas extensiveren Industrialisierung, von der bereits die Rede war, dass also das Auslandskapital nicht nur in den Kolonien, sondern auch im Mutterland herbeigezogen wurde. Und ja, so hat sich die portugiesische Gesellschaft, kann man sagen, in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre doch insofern verändert, als eine Arbeiterbewegung sich formierte, also nicht nur auf dem Lande, auf den Latifundien, sondern auch die Industriearbeiterschaft, nicht nur in kleinen und Mittelbetrieben dann auch mal irgendwie zu spüren war, sondern in diesen Großbetrieben, Werften, Stahlindustrie, Großfabriken und so weiter, dass da sich eben auch eine Arbeiterbewegung formierte, die aber sich rekrutierte aus dem Landproletariat, das bereits gewerkschaftliche Kampferfahrungen hatte, das muss man wissen. Hinzu kam, was jetzt die neue Rolle der Arbeiterbewegung betraf in den 60er, 70er Jahren, dass in der Zeit die westeuropäischen Staaten so die sogenannten Gastarbeiter anwarben und ein Teil der portugiesischen Arbeiter, die als sozusagen als Billiglohn immer zur Verfügung standen, die konnten nach Westeuropa emigrieren, bekamen da höhere Löhne, sodass die Verhandlungsmacht im Inneren des Landes, kannst du mir folgen?
Ja, ich kann dir folgen.
Die Verhandlungsmacht im Inneren des Landes eben auch größer wurde. Das heißt, die Spielräume, dass bei Streiks, bei Arbeitskämpfen, bei Lohnkämpfen nicht immer alles gleich niedergeschlagen wurde.
Weil das Arbeitskräfteangebot verknappt worden ist.
Genau, weil das Arbeitskräfteangebot verknappt war, gab es einzelne Erfolge. Und sagen wir mal, äußeres Zeichen davon, dass 1973 sich dann ein Teil, ich muss anfangen, dass das Regime sozusagen Zwangssyndikate hatte. Also Zwangsvereinigung von, wie die Deutsche Arbeitsfront, so gab es eben auch korporatistische Zwangsvereinigungen, wo die Arbeiter eben unter Unternehmensherrschaft standen. Diese Zwangssyndikate sind aber dann im Zuge dieser neuen Bewegungen in der Arbeiterschaft unterwandert worden von Kadern der KP, nicht alle, aber teilweise. Und sie forderten dann auch, dass sie eigene und nicht nur vom Regime genehmigte Sprecher wählen durften, sondern eigene Listen aufstellen konnten, die dann bestätigt wurden durchs Regime oder nicht. Aber sie konnten eigene Listen aufstellen. Und 1973 haben sich mehrere dieser Zwangssyndikate, die unterwandert waren, zusammengeschlossen zur Gewerkschaftszentrale Intersyndikal. Die gibt es heute noch. Und ist übrigens bemerkenswerterweise eine Gewerkschaftszentrale, die sich nie sozialdemokratisieren ließ. Das war auch schon so ein Zeichen der Krise. Also man konnte nicht mehr weitermachen wie bisher. Man musste irgendwie modernisieren, man musste irgendwie ein Regime auch finden, was mit den Arbeitsbeziehungen anders umging, also was auch aushandeln wollte und nicht nur repressiv sein wollte.
Und in dieser Situation jetzt kommt der nächste Faktor, nämlich innerhalb des Militärs gibt es jetzt eine sehr, sehr starke Fraktion, die diesen Kolonialkrieg nicht weiterführen will. Und deswegen, du sagtest es schon, dann im April 1974 putscht. Kannst du die ein wenig dann nochmal beschreiben?
Ja, also sagen wir mal so, auch das hat eine Vorgeschichte. Die putschen nicht einfach irgendwie 1973, sondern die haben schon in den Kolonien, hat sich schon um den einen Protagonisten dieser Bewegung herum, in der Kolonie Guinea-Bissau, hat sich schon so eine Offiziersbewegung gegründet, die damals noch mit einem eigentlich reaktionären General zusammen eben gegen die, wie soll ich sagen, das Oberkommando in Lissabon weit weg, die wir von nichts eine Ahnung haben, aber immer uns hier vor der vordersten Front verheizen und so weiter, die mit dem auch im Gespräch waren. Und das war so ein Kern. Dann gab es aber auch illegale, denke ich, Verbindungen zur KP innerhalb von Offizierskreisen. Und das alles war so ein Humus, auf dem es dann zu einer zunächst eigentlich ständischen Offiziersbewegung kam, die eigentlich reaktionäre Ziele hatten, nämlich das Regime versuchte, den Mangel an Offizieren, weil die Bürgersöhne und so weiter nicht mehr die Offizierskarriere eingehen wollten, weil das Risiko, im Krieg zu fallen, war denen zu groß. Die gingen lieber studieren und wurden Ingenieure, zivile Ingenieure. Deswegen hat das Regime versucht, Hochschulabsolventen sehr schnell zu befördern und das als die als den Offizieren gleichzustellen. Dagegen gab es unter dem alten Berufskader der Armee Proteste. Die wollten das nicht. Die wollten diese Gleichstellung verhindern. Die sollten nicht solche Privilegien haben wie sie selber. Aber diese Offiziere, die diese eher berufsständische Bewegung gründeten gegen diese Nachwuchsoffiziere, die Milicianos schießen die, die wurde dann aber irgendwie relativ schnell in den 70er Jahren zu einer politischen Bewegung, die zu der Überzeugung kamen, das hatte auch Gründe, wie man mit diesen Offizieren umging, dass das Regime weg müsse. Und so hat sich in der Nähe von Lissabon 1973 so eine Offiziersgruppe getroffen und die haben beschlossen, wir machen jetzt den Aufstand, wir machen Schluss mit denen, die verheizen uns, das geht nicht mehr weiter. Und darunter waren eben auch politische Köpfe, die gesagt haben, wir brauchen aber auch ein politisches Programm. Und sie haben damals beschlossen, das war, glaube ich, Anfang Frühjahr 73, eine Gruppe bereitet den Aufstand vor und nimmt auch Kontakt mit diesen Generälen, die eigentlich auch den Krieg beenden wollen. Mhm. Eine andere Gruppe arbeitet ein Programm aus. Mhm. Und das war im Grunde genommen 1973 die Vorbereitung dann auf den Umsturz 1974. Mhm.
Dazu nochmal eine Frage. Wurde für den Umsturz im April 1974, wurden da auch zivile Gruppen kontaktiert und eingeweiht?
Das ist eine gute Frage. Darüber redet keiner. Also die KP hat darüber immer den Mund gehalten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die illegale Kontakte hatten. Mhm. Ich glaube auch, dass es illegale Kontakte auch gab, weil mit den Exilgruppen, die zum Teil linksradikalere Gruppen als die KP, die im Exil sich auch formiert hatten, es gab sicher, oder auch im Lande selber, es gab Kontakte zu Widerstandsgruppen. Die Armee war ja nicht getrennt, also ein getrennter, separater Verein, sondern dadurch, dass Soldaten da hin und her eben verschifft wurden, da gab es Kontakte. Aber bezeichnenderweise wirst du darüber nichts finden.
Gut, wir haben ja jetzt schon einige Protagonisten des Putsches der Revolution von April 1974 erwähnt, also im Militär, ganz entscheidend natürlich, dann die Kommunistische Partei, die Gewerkschaftsbewegung. Lass uns mal zu einem anderen Faktor kommen, der ja im Endeffekt vielleicht auch mit der entscheidendste ist, nämlich die Bevölkerung selbst. Wenn wir mal das Beispiel Spanien nehmen, das liegt daneben an, nehmen wir es also, als da der Franco putschte, da musste man eigentlich weder den Landarbeitern und Bauern in Andalusien sagen, was jetzt zu tun ist, noch den Industriearbeitern in Barcelona. Die Bauern und die Landarbeiter, vor allen Dingen landlosen Bauern, die haben sich dann die großen Agrargüter geschnappt, um sie selbst zu bewirtschaften. Und die Industriearbeiter haben mit ihren Betrieben nichts anderes getan als eine spontane Bewegung. Das war gar nicht so großartig organisiert, sondern als eine spontane Bewegung. Haben wir im Verlauf der Nelkenrevolution, jetzt 74, 75, eine solche spontane Bewegung auch in Portugal, der Bevölkerung selbst? Und wenn ja, was waren das für Bewegungen?
Ja, also meine These ist ja, der Umsturz selbst war nicht die Revolution, sondern der Umsturz leitete... Also es war auch nicht ausgemacht von vornherein, dass das zu einer Revolution führen würde, sondern es gab Kräfte, die das wollten, aber es gab auch Kräfte, die die Ziele der Oligarchie, der modernisierenden Oligarchie hatten. Also der Umsturz selber war nicht die Revolution, sondern er leitete den revolutionären Prozess ein. So, diese Formulierung, die beinhaltet schon, dass es auch hätte anders kommen können, wenn nicht von Anfang an, also die Militäraktion selber in den nur frühen Morgenstunden des 25. April, als drei Truppenteile von Militärakademien nördlich von Lissabon auf Lissabon marschierten, wenn da nicht, als sie in Lissabon ankamen, wie es so heißt, von Anfang an die städtische Bevölkerung an ihrer Seite war. Also die... auch da war es so, denen braucht man das wohl auch nicht erst groß zu sagen. Das war auch von Anfang an klar. Die waren einfach auf den Straßen. Und du hast ja auch irgendwann mal gefragt, wieso Nelkenrevolution? Dazu passt auch diese Geschichte, ob es eine Legende ist oder ob es so war, man weiß es nicht, als einen dieser Truppenteile da von Norden ins Zentrum von Lissabon marschierte, kamen sie am berühmten Rossio-Platz in Lissabon vorbei und dort machte eine Blumenhändlerin gerade ihren Laden auf und die Soldaten fragten, ob man bei ihr Zigaretten kaufen könnte oder ob sie ihnen die Zigarette geben könnte. Und sie sagte, ja, könnt Zigaretten haben, aber ich finde das, ich schenke euch auch noch einen Blumenstrauß rote Nelken. Und die Soldaten haben sich wohl daraufhin die Nelken irgendwie an ihre Uniform gesteckt. Und so war diese Nelke, deswegen auch Nelkenrevolution, das Symbol sowohl eben für die Verbindung von, wie es früher hieß, POVO, MFA, Volk und Militärbewegung, Symbol aber dann auch einer friedlichen Revolution, sie verlief dann auch friedlich, also es gab kaum ernsthaften bewaffneten Widerstand, es wurde schon auch geschossen von Seiten der Geheimpolizei, auch von der Seite der noch nicht ihrer Führung beraubten Nationalgarde, aber es war doch eigentlich im Großen und Ganzen eine unblutige Angelegenheit und als Symbol dafür gab es immer ein Plakat, ein Kind, steckt eine rote Nelke auf einen Gewehrlauf.
Jetzt hast du, jetzt haben wir auch das geklärt mit der Nelkenrevolution. Nelke, genau. Du hast erzählt, wie die Bevölkerung jetzt selbst unterstützend, demonstrierend in diesen Apriltagen auf die Straße geht.
Genau.
Nochmal nachgefragt allerdings, das ist ja ein weiterer Schritt im Verlauf der Revolution. Du hast ja jetzt quasi schon angedeutet, wir haben da natürlich, wie das bei Revolution ja der Fall ist, mehrere Stufen. Im Verlauf dieser Revolution kommt es da allerdings auch zu spontanen Bewegungen, also aus der Bevölkerung selbst heraus, was Agrarbesetzungen betrifft, weil da im Süden sind ja auch die großen Landgüter in Portugal, oder Betriebe kollektiv in die eigene Hand zu nehmen. Gab es diese Bestrebungen ja, auch?
Reichlich. Also sehr bald, nachdem dann sozusagen die Machtübergabe an diese neue Militärjunta eben sozusagen vollzogen war und sich sozusagen die MFA, also die Bewegung der Streitkräfte, das muss ich vielleicht doch erwähnen, das habe ich bisher noch nicht erwähnt. Also es gab praktisch zwei militärische Zentren von Anfang an. Mhm. Dieser General, der am Anfang sozusagen gestützt auf die Offiziere an die Macht wollte, um das weiterzuführen, was der Diktator Caetano vorher an Modernisierung und Kriegspolitik oder Antikriegspolitik auch gemacht hat.
Also Caetano, das müssen wir vielleicht kurz erwähnen,
Übernimmt
das Ruder, nachdem Salazar da krank geworden ist oder was.
Ja.
Und mit Caetano verband man auch, dass womöglich eine gewisse Modernisierung kommt, aber kam nicht.
Richtig.
Und jetzt,
Also der Caetano hat praktisch dem Spinola seine Macht übergeben.
Das ist der General.
Der General, diesem General die Macht übergeben, unter Augenzwinkern, also er soll das jetzt weiterführen, wenn es nicht anders geht. Es wurde sehr schnell klar, dass dieser General und die Offiziere sehr unterschiedliche Ambitionen hatten. Und das zeigte sich auch, dass der General sich im Präsidentschaftspalast mit einem eigenen Wachbataillon einrichtete und die Offiziere in der ersten Nacht nach dem Putsch mit ihm diskutierten, wie es jetzt weitergehen sollte. Und da merkten sie schon, der wollte weder den Krieg sofort beenden, sondern wollte keinen Friedensschluss mit der Befreiungsbewegung, sondern einen Friedensschluss zu seinen Konditionen. Er wollte auf keinen Fall die politisch-oppositionellen Parteien legalisieren oder gar die Kommunisten aus den Gefängnissen lassen, das auf keinen Fall. Und er war auch nicht sehr geneigt, einen wirklich überhaupt Parteien zuzulassen, sondern er war eher so auf dem Trip wie General de Gaulle einst ein autoritäres Regime wiederherzustellen.
Und mit Offizieren meinst du jetzt aber die MFA?
Damit
meinst du die MFA?
Ja. Ja, die waren dann, die haben in der ersten Nacht nach dem Putsch, haben die mit ihm verhandelt, auf der Basis ihres Programms. Ihr Programm beinhaltete die 3Ds, Deschkolonisation, also Entkolonisierung, Democracia, also Demokratie, und Desenvolvimento, Entwicklung des Landes, wie sie es formulierten, im Interesse der am meisten benachteiligten Schichten des Volkes. Das war das Programm dieser Offiziere. Und der Spinola dachte überhaupt nicht daran, also vielleicht außer Desinvolvimento, Entwicklung in seinem Interesse, dachte der gar nicht daran, dafür was zu tun. Und das merkten die in dieser Nacht und daraufhin beschlossen sie erstmal, dass sie ein eigenes militärisches Zentrum aufbauten. Also sie richteten sich auch in bestimmten Militärbereichen in der Region Lissabon und auch in Porto, in der nördlichen Stadt Porto, und befehligten da eigene Truppen. Von Anfang an, weil sie wussten, mit Spinola werden wir da nicht sehr weit kommen.
Das ist jetzt also die MFA.
Das ist die MFA-Fraktion. Ich will ja zurück zu deiner Frage.
Ja, genau. Die Lohnarbeiten, die wollen wir ja nicht vergessen.
Nein, genau. Also es waren nicht nur die Lohnarbeiten. Also die allerersten weiteren spontanen Aktionen waren, nachdem der Öffentlichkeit kundgetan war, der Alte ist abgesetzt, da der Caetano. Und wir haben jetzt eben das alte Machtapparat soll abgesetzt und eine neue Verfassung soll in Kraft gesetzt worden. Gab es die nächsten spontanen Aktionen, nämlich in zahlreichen Gemeinden, Kommunen, städtischen Verwaltungen und so weiter, nahmen Antifaschisten aus der antifaschistischen Opposition, die eine lange Tradition hatte, setzten praktisch die dortigen Repräsentanten des Regimes aktiv ab und gründeten Einwohnerkomitees. Mhm. Das war praktisch eine der ersten, der zweiten sozusagen.
Also man kann fast sagen, Bewegung. Also wenn ich es richtig verstehe, der Staatsapparat wird dann jetzt von unten heraus demokratisiert.
Richtig. Zugleich gab es natürlich spontane Aktionen auch, die unter der Führung wirklich linksradikaler Studentengruppen passierten, nämlich Häuser zu besetzen in Lissabon, in den Armenvierteln. Die waren jetzt nicht ganz spontan, sondern waren schon zum Teil organisiert und getriggert durch Studenten, die das wollen. Aber eben waren auch, kann man als spontane Besetzung auch bezeichnen. Das Gleiche geschah auch mit einigen Herrenhäusern von Großgrundbesitzern und auch mit unbebaut gelassenen, also brachliegenden Ländereien. Da gab es auch vorsichtige erste Besetzungen, die auch nicht jetzt ganz spontan waren, sondern auch zum Teil von engagierten Linksradikalen da praktisch getriggert waren, nenne ich das mal. Also angereizt. Und es gibt auch einen wunderschönen Film von Malte Rauch damals über so eine Aktion, wo man auch sieht, wie zögerlich dann die Landarbeiterinnen und Landarbeiter dann in so ein Herrenhaus reingingen, noch voller Respekt und ganz ängstlich, was sie da, wie sie sich da bewegen sollten und noch ganz zurückhaltend, weil sie immer noch wussten, wie sowas ausgehen kann. Sie hatten immer noch bei ihrer Aktionen, wo dann die Nationalgarde dann das niedergeprügelt hatte, im Hintergrund. Aber es gab sowas. Ne? Und wie du schon angerissen hast oder vermutet hast, in den einzelnen Betrieben entstanden auch Arbeiterkomitees, also Betriebsräte, aber die nannten sich Arbeiterkommission. Und die dann auch wirklich faschistische Wirtschaftsführer und unbeliebte Vorgesetzte, Vorarbeiter und sowas richtig brutal zum Teufel gejagt haben und dann gesagt haben, jetzt sind wir hier die Herren. Das gab es auch. Also es gab von Anfang an viele spontane Bewegungen. Wichtig ist auch noch die Freilassung aller politischen Gefangenen, die der Spinola ja, also dieser Generalsjunta-Mensch, nicht wollte. Die ist auch das Ergebnis spontaner Aktionen, weil sofort, nachdem klar war, der Diktator ist gestürzt, sind die Angehörigengruppen vor die Gefängnisse gegangen und haben dort gesagt, wir gehen hier nicht eher weg, bis unsere Leute raus sind. Da gab es ganz bewegende Szenen. Und die Nationalgarde, die Gefängnisse bewacht hat, die wollte eigentlich schießen. Und das haben die dann revolutionäre Offiziere, dann, also die MFA-Offiziere, haben das mitgekriegt und haben das verhindert und haben dafür gesorgt, dass tatsächlich alle politischen Gefangenen, auch die Kommunisten, was Spinola ja, der hat gesagt, das sind Kriminelle, die haben da drin zu bleiben, wurden halt dann wenige Tage, also ein, zwei Tage danach oder gleich am Tag danach praktisch alle freigelassen.
Verrätst du uns nochmal kurz das Kürzel MFA steht für?
Steht für Movimento de Forças Armadas, Bewegung der bewaffneten Streitkräfte.
Wie erfolgreich zumindest die sozialen Elemente der Revolution ist, hängt nicht zuletzt natürlich auch von der internationalen Konstellation ab. Und die sollten wir jetzt doch nochmal kurz beleuchten, weil wir heutzutage ja eine ganz andere haben. Was war denn die internationale Konstellation in den 1970er Jahren?
Ja, die Stichworte sind das, was man heute bipolare Welt nennt, also der sogenannte Ost-West-Konflikt. Es gab zwei sogenannte Supermächte, USA, Sowjetunion, und die jeweiligen Verbündeten, es gab das Militärbündnis NATO und die Warschauer Vertragsstaaten. Und diese beiden Zentren konkurrierten um Einflusssphären. Der Westen wollte den Osten zurückrollen, Rollback-Politik hieß das. Das heißt, wieder dem Kapitalsystem zugänglich zu machen, wenn schon nicht mit im direkten Anlauf mit militärischer Gewalt, dann so indirekt dauerhaft irgendwie das schaffen. Der Ostblock seinerseits war bestrebt, seinen Machtbereich natürlich zu sichern. Und das spielt jetzt für Portugal eine Rolle. Umworben und umkämpft waren die sogenannten Blockfreien. Das heißt, die ehemaligen Kolonien, die nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig geworden waren und eine eigene, sozusagen die dritte Kraft, die sogenannte dritte Welt, Terceiro Mundo, bildeten. Die nationalen Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien waren folglich Gegenstand von strategischen Ost-West-Interessen.
Mhm.
Und sicher mehr Gegenstand strategischer Ost-West-Interessen als das kleine Portugal selber.
Mhm.
Das möchte ich mal bemerken.
Also wir können das dann vielleicht so zusammenfassen. Wir haben also, ja, du hast gesagt, den sogenannten Ostblock, das Warschauer Vertragssystem. Das war auch vom Westen einigermaßen anerkannt. Also wenn da jetzt irgendwas passierte, wie Tschechoslowakei und so weiter, dann wären die da nicht militärisch reingegangen. Dann gibt es natürlich das NATO-Gebiet auf der anderen Seite. Da gilt das Gleiche. Selbstverständlich, also eine soziale Revolution wäre niemals von der Sowjetunion verteidigt worden. Und was heftig umkämpft worden ist, und das wird vielleicht heute auch vergessen, sehr kriegerisch. Da sind ja auch sehr brutale Kriege geführt worden. Nicht nur der Vietnamkrieg, aber natürlich auch. Das findet dann in der sogenannten Dritten Welt statt. Wie du es geschildert hast, genau wie du es geschildert hast, findet dann dort der Macht- und Einflusssphären statt, die Rollback-Politik und so weiter. In diesem Zusammenhang, weil du hast erwähnt, dass ab den 1940er Jahren gewissermaßen das Erbe der Anarcho-Syndikalisten übernommen wird, also von der kommunistischen Partei, die jetzt auf der revolutionären Seite der Arbeiterinnenbewegung da jetzt zur stärksten Kraft wird. Da möchte ich dich gerne fragen, in dieser Nelkenrevolution, und zwar jetzt im ganzen gesamten Verlauf dieser Nelkenrevolution, also 74, 75, welche Ziele verfolgt die Kommunistische Partei Portugals und inwieweit war sie in ihrer Zielbenennung wie auch in ihrer Zielverfolgung unabhängig von der Sowjetunion?
Also die Portugiesische Kommunistische Partei hat 1965 sozusagen einen Programmparteitag in der Illegalität in der Ukraine gemacht. Mhm. Also die illegalen Kader, würde ich jetzt gerne dazu erzählen, es war das gesamte ZK war eingesperrt gewesen auf der Festung Peniche und es ist ihnen 61 die Flucht gelungen. Eine spektakuläre Flucht, die ist eine Geschichte für sich.
Du Ute, weißt du was, die ist allerdings so spektakulär, die erzähl doch mal kurz.
Ja, ja. Also fast das ganze ZK saß also in der Festung Peniche dort eingekerkert. Und es ist ihnen gelungen, durch Kontakte nach außen, auch zu den Fischern von Peniche, einen Fluchtplan zu entwerfen, der vorsah und auch gelungen ist. Die haben einen der Wachleute irgendwie haben sie geschafft reinzuschmuggeln, Ether oder irgendwas, also haben den betäubt. Einen anderen Wachmann hatten sie auf ihrer Seite. Und so ist ihnen gelungen, aus dem Fort rauszukommen. Das Fort lag hochgelegen auf einer auf so einem Berg, auf einer Klippe. Und unten war das Meer. Und sie sind dann auf diese Klippe und da hatten sich vorher Betttücher zusammengebunden und haben sich dann 10 Meter abgeseilt auf einen unteren Teil dieser Felsen. Und unten sollten, so war es vorgesehen, Fischerboote warten. Sie mussten dann ins Meer springen und die Fischer haben sie dann aufgesammelt und haben sie dann tatsächlich rausgeschmuggelt aus dem Land, sodass das ZK dann sich im Ausland befand. Es gab noch mehr spektakuläre Fluchtaktionen, die auch so ein bisschen die Autorität der Geheimpolizei und der Staatsorgane auch in Frage gestellt hatten. Das zweite spektakuläre Ereignis war eine Flucht aus dem Zuchthaus Geschirsch, wo sie als Fluchtwagen einen Panzerwagen benutzten, den Hitler Salazar geschenkt hatte. Also es gab da viele, schöne Geschichten. Oder ein Admiral hat ein Schiff gekapert, die Santa Maria, und ist damit aus Protest gegen die Kolonialkriege über den Ozean nach Brasilien geschippert. Sowas gab es auch. Oder ein anderer Militär hat mit dem Flugzeug Flugblätter über Lissabon abgeworfen. Oder die Kommunistische Partei hatte irgendwann auch eine Militärorganisation, die anlässlich einer NATO-Tagung sämtliche auf dem NATO-Stützpunkt sämtliche Militärfahrzeuge in die Luft gesprengt hatten. Also sowas gab es alles schon während der Diktatur, das nur als Aperçu nebenbei.
Und diese entflohenen Kader jetzt, oder viele von diesen entflohenen Kadern, die machen jetzt also in der Illegalität, aber im Ausland, in der Ukraine, den Parteitag.
Ja, und haben schon vorher im Gefängnis viel gearbeitet, also ihr, also Strategiediskussionen geführt.
Ja.
Und dort entsteht jetzt das Programm der KP, was im Grunde genommen der Leitfaden für ihr ganzes Agieren während dieser revolutionären Phase war. Das Ziel wurde benannt mit eine demokratische Revolution, rumo au socialismo, in Richtung auf den Sozialismus. Das heißt, sie gingen von Anfang an davon aus, dass es unrealistisch ist, die sozialistische Revolution auf die Tagesordnung zu setzen, angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse. Sie waren aber andererseits, also wenn man jetzt sagt, ach, das ist, weil die Russen gesagt haben, ihr dürft euch nicht bewegen, das wäre falsch. Weil nämlich also das ZK der KP, insbesondere auch der Führer der KP, der Alvaro Cuniel, immer es vermieden hat, irgendwas Kritisches zur Sowjetunion oder zur Politik der Ostblockstaaten zu sagen. Er war da immer treu an der Seite des Ostblocks, aber hat sich nie reinreden lassen in die Politik, in die Innenpolitik oder in die Projekte und Konzeptionen in Portugal selbst. So zum Beispiel, als es hieß, unter Khrushchev die Politik der friedlichen Koexistenz hat bedeutet, dass ihr euch in den kapitalistischen Ländern nicht rühren dürft, bis wir irgendwie, bis das Kräfteverhältnis insgesamt sich verändert hat. Das hat eben Cunha nie akzeptiert, sondern sie haben immer gesagt, wir werden nie warten, sondern wenn die Situation reif ist, werden wir natürlich, wenn die Massen das wollen, die Arbeiterbewegung reif ist, werden wir das natürlich unterstützen und befürworten. Und so war auch dieser ihr Kurs, also diese demokratische Revolution, Ruhm auf Sozialismus, die aber andererseits auch gegenüber den Gruppen, eher den linksradikaleren, würde ich mal sagen, Gruppen, die von Anfang an gesagt haben, wir wollen aber ein sozialistisches Regime und wir wollen das weitertreiben, wir wollen auch aus der NATO austreten oder auch gegenüber jenen Militärs, die gesagt haben, wir wollen aber als nationale Befreiungsarmee agieren und wollen auch mit den Blockfreien mitmachen und wollen lieber mit den Blockfreien als mit dem als in der NATO bleiben. Da haben sie immer gesagt, das dürfen wir nicht machen, weil dann besteht die Gefahr, dass sofort eingegriffen wird und also von Seiten der reaktionären Kräfte des Westens und dann ist alles an Demokratisierung verloren.
Die KP wäre auch in der NATO geblieben.
Die KP hat sich nie geäußert, hat gesagt, sie sind zwar keine Freunde der NATO, aber sie haben gesagt, NATO-Austritt steht nicht auf der Tagesordnung.
Und für dich ist ganz klar, das hast du ja gerade hervorgehoben, das ist ein autonomes Programm, das sind autonome Überlegungen und das ist nicht irgendwie einer Überdetermination seitens der SU, der Sowjetunion, geschuldet.
Im Gegenteil, die SU hat, wenn, also damals auch unter Khrushchev, gesagt, ähnlich wie die KP Spaniens auch damals, Santiago Carrillo gesagt hat, ihr Portugiesen dürft euch nicht rühren, bevor wir nicht in Spanien, erst müssen wir in Spanien Bedingungen geschafft haben. Sowas hat Cunial immer abgelehnt. Er hat immer gesagt, ich mache eine Politik, die sich auf die Kräfteverhältnisse in den Kolonien und in Portugal selbst bezieht. Und die KP hat in ihrer illegalen Arbeit auch schon sehr früh in den 60er Jahren mit den Gruppen also den zivilen Gruppen des Widerstands in den Kolonien zusammengearbeitet. Da gab es immer eine enge Beziehung zu den kommunistischen Kadern in der MPLA in Angola und in den entsprechenden Mosambik auch. Guinea-Bissau war ein bisschen anders. Aber da gab es auch Kontakte und Absprachen. Also die haben immer eine eigenständige Politik gemacht.
Es besteht kein Zweifel daran, dass trotz der Massenverankerung der kommunistischen Partei die Sozialistische Partei von Mario Soares, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, bei Wahlen immer klar die Wahl vorn gehabt hat. Zunächst einmal, stell uns die doch mal ganz kurz vor. Was war das für eine Partei, diese Sozialistische Partei von Soares?
Die Sozialistische Partei, dann unter der Führung von Mario Soares, war eine im Grunde genommen eine Exilgründung. Soares selber war in den 40er Jahren Teil der kommunistischen Partei. Jugendbewegung gewesen, war auch verhaftet, gehörte auch zu den Opfern des Regimes, war auch zeitweilig verbannt und hat allerdings aufgrund von persönlichen Erfahrungen mit kommunistischen Kadern irgendwann eben der Bewegung den Rücken gekehrt und immer versucht, eine eigenständige, sozialdemokratisch orientierte oder sozialistische Gruppierung irgendwie in Portugal zu verankern, was aber nicht gelang. Er war dann mehrere Jahre im französischen Exil und als dann klar war, dass das Regime am Kippeln war, auch international wurde es immer deutlicher und isolierter und die Kolonialkriege waren nicht zu gewinnen, da hat er dann im Exil mit alten Kampfgefährten die Sozialistische Aktion, nannten sie sich, eine Gruppe gegründet. Und diese wurde massiv durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, durch die bundesdeutsche Sozialdemokratie unterstützt. Bezeichnet war, dass die Umwandlung in eine sozialistische Partei, die fand in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung statt.
Mhm. Und diese sozialistische Partei jetzt von Mário Soares, welche Ziele verfolgte die in der Nelkenrevolution?
Die verfolgte zunächst einmal das Ziel, gemeinsam mit den Kommunisten, weil sie wussten, ohne Kommunisten geht das nicht, den demokratisch-parlamentarischen Weg zu sichern. Das heißt, zu einer Verfassung zu kommen und zu Wahlen zu kommen. Und in diesem Zusammenhang hatten sie auch, ich glaube Ende der 60er Jahre, so eine Absprache im Exil zwischen KP und SP, dass man in Sachen Demokratisierung zusammenarbeiten wollte.
Aha.
Und das funktionierte auch zunächst in der ersten Etappe der Revolution ganz gut. Das änderte sich allerdings, das hängt auch mit der MFA zusammen, sobald diese Bewegung der Streitkräfte, die Offiziere, habe ich vorher nicht erwähnt, beschlossen, nicht nur ein eigenes militärisches Zentrum zu haben, sondern auch in die provisorische Regierung einzutreten, also tatsächlich Teil des politischen Systems auch zu werden. Da begannen schon die ersten Divergenzen mit der KP und der militärischen Linken und der Sozialistischen Partei. Die Sozialistische Partei wollte das nicht. Die wollte, dass die Armee Wahlen absichert, und die verfassungsgebende Versammlung, dass die zustande kommt und ein normales parlamentarisches System etabliert. Die MFA wiederum hatte Tendenzen via Sozialisant Richtung Sozialismus. Da gab es rätedemokratische Tendenzen, auch die Armee rätedemokratisch umzustrukturieren. Da gab es Träume davon, als nationale Befreiungsarmee Portugal zu befreien und so einen Sozialismus auf Rätebasis aufzubauen. Und da, das war für die Sozialisten ein rotes Tuch, das wollten die auf keinen Fall. Die Armee sollte so schnell wie möglich wieder in die Kasernen zurück. Und die Sozialisten befürchteten, dass die KP im Bündnis mit der, die immer strikt im Bündnis mit dem linken Flügel dieser Soldatenbewegung oder der MFA, dass die eben Machtpositionen erringen konnten und das wollten die Sozialisten auf jeden Fall verhindern. Und insofern führten sie während der Wahlkämpfe einen massiv antikommunistischen Wahlkampf, das muss man dazu sagen. Und ihre Losung war für einen demokratischen Sozialismus. Und das hieß immer, nicht so wie die KP. Also auf jeden Fall, wir sind die demokratischen Sozialisten. Mhm. Die KP wiederum, die wollen die Diktatur des Proletariats, die stehen für den Ostblock, die wollen nur nach der Macht greifen und Portugal in ein sozialistisches Elendsland führen.
Die Sozialistische Partei, wie stellte die sich denn zum Beispiel zu der Frage der Sozialisierung von großen Latifundien und der Kollektivierung von Agrargütern? War sie dafür oder war sie dagegen?
Sie war zunächst einmal durchaus dafür.
Ja.
Sie hatte, das war in der Übergangszeit, hatte die Sozialistische Partei auch ein progressives Wirtschaftsprogramm und hat immer mit dem Begriff Sozialismus und Sozialisierungen auch operiert. Also sie waren durchaus für eine Agrarreform,
mhm.
wollten allerdings eigenständige Genossenschaften und wollten nicht das Konzept, was die KP auf den Latifundien vertreten hat, nämlich Sie nannten das kollektive Produktionseinheiten, also Großbetriebe praktisch mit Arbeitern und Arbeiterbetriebsräten als Leitungen, sondern sie wollten Einzelbesitz und Genossenschaften.
Mhm.
Da gab es unterschiedliche Konzepte, aber sie haben sie haben auch Nationalisierungen befürwortet, aber nicht so umfassend, wie das nachher geschehen ist. Also sie sind mit einem sozialistischen Programm, auch einem sozialistischen Wirtschaftsprogramm auch angetreten, weil sie gesagt haben, und für die Entwicklung des Landes mit starken sozialistischen, sozialisierenden Elementen, haben aber immer gesagt, das soll dann so werden wie Schweden und Deutschland. Dann wird Portugal zu einem sozialistisch-sozialdemokratischen Land wie und Wohlstand haben wie Schweden, Deutschland, Österreich.
Aber gehört zur historischen Wahrheit dann auch, dass sie dann, vielleicht auch getrieben durch den Antikommunismus, den du gerade geschildert hast, mit Kräften zusammengegangen sind, die solche Bestrebungen eigentlich gar nicht gehabt haben?
Ja, klar. Also es war der Widerspruch zwischen Programm und Taten, das war relativ schnell offensichtlich. Und da die MFA nicht bereit war, so schnell in die Kasernen zurückzukehren, sondern im Gegenteil, da muss man auch erwähnen, wir haben jetzt über das Militär gar nicht so gesprochen, wie sich das weiterentwickelte. Dieser General Spinola, von dem die Rede war, der hat 3 Putschversuche unternommen. Der erste Versuch war schon Mitte 1974, da ging das noch über seine Strohpuppe in der provisorischen Regierung und im Staatsrat. Da wollten sie Streikrecht verbieten sozusagen gegen die Anarchie und das Chaos sozusagen wieder härter durchgreifen. Als das passierte, beschloss die MFA, wir treten in die Regierung ein und haben den Ministerpräsidenten gestellt, einen vom linken Flügel. Der hat bis Ende 1975 die Geschäfte geführt. Also sie stellten auch Minister. Das passte den Sozialisten schon mal nicht so richtig. So, dann gab es im September des Jahres den nächsten Versuch. Diesmal Spinola hat versucht, den Norden, über den wir auch noch nicht geredet haben, Norden des Landes war überhaupt unbeleckt von der Nelkenrevolution. Dort herrschte noch das alte Regime, dort hatte die katholische Kirche das Sagen, dort werden die Ortskaziken, also so die Bürgermeister des Regimes und die Pastoren vor Ort, Pater waren es ja, katholische Priester vor Ort, die hatten da das Sagen. Auf dem Lande, in den kleinen Städten war die KP faktisch immer noch illegal, gab es schon auch Sympathisanten und die waren natürlich eher geneigt, dann sozialistische Partei zu wählen. Die KP konnte da im Norden nichts lösen. So, und der Spinola wiederum hat versucht, diese Basis im Norden zu nutzen, um im September 1974 einen Putsch zu inszenieren, die ihn sozusagen getragen von den breiten Massen, die aus dem Norden nach Lissabon mobilisiert wurden, so zum Volkspräsidenten, so wie einst eben de Gaulle in Frankreich, dann direkt wählen würden. Also er wollte die Direktwahl des Präsidenten und sich dann als Präsident legitimieren lassen. Das ist auch nicht gelungen, auch wieder verhindert durch spontane Massenaktionen. Also nicht nur die KP, alle Linksradikale, alle, wer irgend konnte, also auch die Sozialisten haben natürlich dagegen sofort Front gemacht und haben diese Massenversammlung, als die Busse aus dem Norden kamen, haben da Straßensperren errichtet, haben auch Waffen eingesammelt, haben auch sozusagen aus den Kofferräumen der Fahrzeuge da auch Bewaffnetes gefunden und damit war das Thema auch gegessen. Also Spinola hat noch nicht ganz aufgegeben, aber danach wurden schon auch erste, also so Hintermänner dieses Putsches, die das finanziert hatten in der Oligarchie, wurden auch verhaftet. Also da ging es dann schon härter zur Sache. Und danach begann dann die Zeit des Wahlkampfs, der Wahlkämpfer. Und da, sagen wir mal so, hat die Sozialistische Partei, speziell die Führung Mswarisch, also die Sozialistische Partei war kein einheitliches Gebilde, sondern die hatten auch starken linken Flügel, die nicht einverstanden waren mit dem Kurs der Führung, die zum Teil ausgebotet wurden auf Parteitagen. Und die Mswarisch-Gruppe hat sich da ziemlich brutal durchgesetzt. Und der Mswarisch fing dann an, auch hinterm Rücken mit den Spinolisten und mit anderen Leuten, anderen Kräften aus dem bürgerlichen Lager, aus den sich konstituierenden bürgerlichen Parteien, die auch zum Teil vom Ausland unterstützt waren, da andere Bündnisse zu schmieden. Das fing praktisch schon im Herbst 1974 an und im Wahlkampf wurde das ganz eindeutig. Da ist Mswarisch ganz eindeutig gegen die Kommunisten und gegen den linken Flügel der NFA aufgetreten.
Wie erklärst du dir aber, dass die sozialistische Partei bei Wahlen immer so viel stärker war als die kommunistische Partei?
Na, einmal im Norden ganz klar hatten die Kommunisten eigentlich bis in die 80er Jahre ganz schwache Positionen. Hm. Haben sich so erst ganz allmählich auch dort oben verankert. Es gab insgesamt viele Leute, die durchaus antikommunistische Vorbehalte noch hatten und denen der Sozialismus sozusagen die sympathischere Variante war, zumal das Programm der Sozialisten ja durchaus sich so groß nicht unterschied von dem, was die Kommunisten zu bieten hatten. Was aber jetzt auch nochmal die geringe Stimmenzahl der Kommunisten bei den ersten Wahlen betraf, gab es einen weiteren Faktor. Viele der linksradikalen Gruppen haben Kleinstparteien gegründet. Also es gab, glaube ich, 5 oder 6 Kleinstparteien, die dann auch zum Teil sich zusammengeschlossen, zum Teil auch gegeneinander kandidiert hatten. Das heißt, das linke Votum war sowieso gespalten. Also nicht nur Sozialisten, Kommunisten, sondern auch mal der ganz linke Flügel, die Linksradikalen untereinander. Und hinzu kam, dass innerhalb der MFA dieser Flügel, der auf Nationale Befreiungsarmee, Blockfreiheit und direktes Bündnis Wir Soldaten Arm in Arm mit dem Volk und ohne Parteien, die haben dazu aufgerufen, weiße Stimmzettel, also Blanko zu wählen. Das heißt, die Kommunistische Partei war auf ihre Hardcore-Anhängerschaft begrenzt, die sie allerdings natürlich gemessen an dem Zustand der Illegalität und der Handvoll Kader, die sie damals hatten, doch beachtlich auch mobilisieren konnten. So war es ja nicht. Also sie hatten, glaube ich, um die 8-10%, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
Ich meine sogar ein bisschen stärker, aber gut.
Ja. Bei den ersten Wahlen, glaube ich, waren es gar nicht so viel.
Ach so,
also das war auch durch die Spaltung des linken Votums. Ne?
Ute, du hast jetzt schon erwähnt, Nord-Süd, trotzdem nochmal nachgefragt, wo sind die Bataillone der Kommunistischen Partei? Also die Wählerbataillone und wer wählte die Sozialistische Partei? Vielleicht das noch ganz kurz zu dem Komplex.
Also die Bataillone der Kommunistischen Partei ganz klar im Alentejo, also auf den Latifundien des Südens, in der Industriearbeiterschaft in der Region Lissabon und auch unter einem Teil der städtischen Bediensteten, also des öffentlichen Dienstes, bis hinein, also meine besten Freundinnen und Freunde der ersten Stunde sozusagen, die waren alle bei der Fluggesellschaft TAP beschäftigt. Da gab es auch eine starke kommunistische Zelle und es gab unter den Angestellten, das muss man vielleicht dazu sagen, unter den Angestellten Lissabons gab es viele, die aus Arbeiterfamilien kamen und deren Eltern und Großeltern, Eltern vor allen Dingen, die Väter oft in der illegalen KP waren. Und das hat die auch wieder beeinflusst. Also insofern hatte die KP durchaus auch Wähler unter den städtischen Angestellten, allerdings längst nicht so viele wie die Sozialisten. Mhm. Die Sozialisten wiederum hatten ihr Hauptwählerpotenzial unter den städtischen Mittelschichten, im Kleinbürgertum, in Nordportugal natürlich unter dem Bürgertum und Intelligenz, die dort antifaschistisch waren. Und hinzu kam, dass die auch Leihstimmen hatten. Bei den ersten Wahlen, also ganz eindeutig bei den ersten Wahlen, bei den Parlamentswahlen nicht mehr so sehr, aber bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung hatten sie Leihstimmen von den Rechten. Also im Alentejo zum Beispiel, die rechten Parteien, muss man dazu sagen, die waren auch im Aufbau noch befindlich, waren nicht bekannt, nicht sehr beliebt und die Sozialisten haben damals schon einen Teil eben vom rechten Wählerpotenzial, was später auch zur PPD und zur CDS, also zu diesen rechten Parteien ging. Die haben die Sozialisten da auch noch bekommen.
Ute, zum Abschluss unseres Gespräches. Wie schätzt du es ein? Was war das jetzt eigentlich für eine Revolution in Portugal, diese Nelkenrevolution? Ja, und natürlich, was würdest du sagen? Erfolgreich? War es eine erfolgreiche Revolution oder ist sie in einer Niederlage geändert? Was ist dein Resümee?
Also mein Resümee, ich denke, die Kommunisten waren gar nicht so blöd, die haben das ziemlich gut gesehen. Es war eine demokratische Revolution, Rumo aus Sozialismo mit Richtung auf Sozialismus, was soll man sagen, also zumindest mit starken sozialpolitischen und auch Arbeiterrechte absichernden Elementen, zunächst einmal. Gescheitert oder nicht gescheitert, schwere Frage. Also sicher vom Resultat her, da komme ich drauf zu sprechen, gescheitert. Aber es ist zum Beispiel gelungen, eben deswegen demokratisch, Rumo aus Sozialismus, es ist gelungen, viele von dem, was die Portugiesen immer die Conquistas da Revolução, die Errungenschaften der Revolution genannt haben, Nationalisierungen, ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt, wie es dazu kam, das war letzten Rechtsputsch von Spinola, haben die Militärs sozusagen gesagt, jetzt ist Schluss mit Lustig, jetzt werden die Hintermänner im Finanzkapital, da wird jetzt durchgegriffen, die werden enteignet. Und da diese Finanzkapitalisten in vielen Großbetrieben auch das Hauptkapital gehalten haben, waren damit auch gleich zahlreiche Großbetriebe mitenteignet. Also es gab eine riesen Nationalisierungswelle noch in Reaktion auf den Putsch. Mhm. Und die haben damals auch gesagt, wir machen auch, was die Landreform betrifft, machen wir auch Nägel mit Köpfen. Und es gab dann auch eine riesen Enteignungswelle, und zwar auf Gesetzesbasis, auf der Basis des Gesetzes gegen die Agrarreform, Landenteignungen in ganz großem Stil in Südportugal, was der Agrarreform nochmal einen richtigen Auftritt gibt und den ursprünglich Besetzten, also den Kooperativen, die aus der Besetzung entstanden ist, nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben hat. Ja? Mhm. Und gleichzeitig auch nach dem dritten Putschversuch haben die MFA auch gesagt, jetzt ist Schluss mit Lustig, die Parteien, die verpflichten wir jetzt, egal wie auch immer die Wahlen ausgehen, auf einen Verfassungspakt. Und haben dann einen Verfassungspakt beschlossen, den alle unterzeichnen mussten, die kandidieren wollten für die Wahlen. Und dieser Verfassungspakt, der hat dann dazu geführt, dass Portugal ein Jahr später die fortschrittlichste Verfassung Westeuropas verabschiedet hat und diese ganzen Conquistas der Revolução in der Präambel dieser Verfassung als unrevidierbar festgelegt wurden. Das war eine Position, darauf konnten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter noch 10 Jahre lang immer wieder berufen. Das Verfassungsgericht hat dann immer wieder Enteignungen auch für nicht rechtens erklärt oder rückgängig gemacht und so weiter. Das heißt, das Ende vom Elite 1975, 1976 war natürlich, dass die Revolution, der revolutionäre Prozess gestoppt wurde. Also erstens wurde dann irgendwann der linke Flügel der MFA entmachtet und von dem normalen Offizierkader, vom Armeekader sozusagen entwaffnet, zum Teil ins Gefängnis gesteckt, also vor Militärgericht gestellt, ins Gefängnis gesteckt. Einige Offiziere mussten ins Exil gehen, außer Landes gehen, also es war ziemlich traurig. Aber andererseits, die portugiesische Armee war auch nicht mehr die faschistische und Kolonialarmee, sondern war eine normale NATO-Armee mit einem normalen Offizierskader und gewissen demokratischen Traditionen und erinnerungskulturmäßig eben abgesicherten Ethiken. So. Ja, unterm Strich, die kapitalistische Einbindung Portugals ist dann sehr schnell wieder gelungen, also insofern auch Niederlage. Allerdings kämpften die Protagonisten der Revolution im Landproletariat, Industriearbeiterschaft mit großer Zähigkeit und auf der Basis dieser guten Verfassung gegen alle Rollback-Versuche, also gegen Landrücknahmen. Also es wurde dann von späteren Rechtsregierungen die Rückgabe von Ländereien beschlossen. Dagegen hat man sich ganz erheblich, wirklich stur zur Wehr gesetzt und es kam wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Es sind wieder Landarbeiter gestorben, wie unter dem Faschismus auch, aber sie haben das nicht kampflos hergegeben. In den Industriebetrieben war es auch so, dass Betriebe, das hatte ich nicht gesagt, auch zu den spontanen Bewegungen gehörte, zum Beispiel auch, dass Kapitalisten versuchten, ihre Maschinen ins Ausland zu verlagern und zu demontieren. Dagegen gab es Betriebsbesetzungen. Diese Betriebsbesetzungen haben auch zum Teil eine Weile gehalten und wurden dann natürlich sehr schnell auch nachdem die Armee wieder ihre normale Funktion hergestellt hat, wieder militärisch beendet. Also es gab dieses Rollback, es gab einen zähen Widerstandskampf und sagen wir mal so richtig, das richtige Rollback begann dann, als dann die EU-Beitrittsverhandlungen begonnen haben. Und die Bedingungen, die da diktiert wurden, die haben sozusagen den Conquistas der Revolution, speziell der Landreform, den Todesstoß gegeben. Das eine waren die EU-Beitrittsbedingungen, das andere war aber auch Portugal war eben wieder Teil der kapitalistischen Welt, oder war es ja, hat es ja nie die kapitalistische Welt wirklich verlassen, aber es war klar, was dominiert, und die waren natürlich auch ausgesetzt den Krisenprozessen dieser Zeit. Also dass zum Beispiel die Werftindustrie in der Zeit verlagert wurde nach Südostasien, das hatte für Lissabon ganz gravierende Probleme. Oder eben auch auf dem Lande, also auch die Stahlindustrie war auch in der Krise. Und das waren sozusagen große Bastionen, und die sind halt sozusagen durch die kapitalistische Krise platt gemacht worden.
Also nicht nur die Europäische Gemeinschaft, damals hieß es ja noch EG.
Ja.
Das war in den 80er Jahren, ne? Dieser Beitrittsprozess.
Ja.
Sondern auch die Kräfteverhältnisse im Inneren spielen natürlich eine Rolle. Und man muss natürlich noch sagen, auf der Habenseite der Revolution ist natürlich auch die Beendigung des Kolonialismus.
Ja, selbstverständlich. Also das war ganz großer, natürlich erstmal kann man ganz große Errungenschaft der Revolution, allerdings mit dem bitteren Beigeschmack, dass nach dem Abzug der portugiesischen Gruppen natürlich der Kampf weiterging in Afrika. Du hast es schon gesagt, sehr blutig. Angola hat dann die Unterstützung von Kuba zum Teil bekommen. Südafrika und das damalige Südrhodesien haben in Mosambik ganz gewaltig dafür gesorgt, dass es einen Bürgerkrieg kam. Guinea-Bissau ging einigermaßen glimpflich, gab es aber auch, also das war zwar ein Erfolg der Unabhängigkeit, aber mit einem Preis, mit einem sehr hohen Blutzoll.
Zum Abschluss, wir sind ja mit einer subjektiven Frage eingestiegen, da wollen wir auch mit einer subjektiven Frage enden. Für dein eigenes politisches Leben, welchen Stellenwert hat denn da die Nelkenrevolution?
Also diese portugiesischen Erfahrungen, die waren für mich ganz, ganz wichtig. Ich war lange Mitglied einer sogenannten traditionellen kommunistischen Partei, auch als Berufskader. Und für mich war Portugal immer im Gegensatz zu den Erfahrungen meiner eigenen Partei, die ich als bürokratisch, zum Teil auch mit Fremdgeld finanziert und nicht immer sehr basisverbunden, auch basisverbunden, natürlich will das jetzt nicht alles hier schlecht reden, aber es gab vieles, was speziell im Apparat oder im Kader, was mich da sehr behindert und genervt hat. Und da war Portugal für mich über diese 10 Jahre lang wirklich so, dass der Lebensborn, das Erfrischende, da habe ich gemerkt, so muss kommunistische Arbeit, wie ich sie mir erträumt habe und wie sie halt leider in der Bundesrepublik und in West-Berlin, wo ich lebte, nicht so richtig zu realisieren war, sowas ging da. Und ich war sehr stolz und froh, dass ich nicht nur diese revolutionäre Euphorie erlebt habe, sondern auch das, was Brecht nennt, Mühe der Ebenen, also den Kampf um die Verteidigung des Errungenen, und auch leider Augenzeugin von sehr bitteren und traurigen Niederlagen wurde. Also dass diese Aktionen zu sehen, wie dann die Genossen in den Kooperativen da ihre besetzten Ländereien sich nicht wegnehmen lassen wollten und dann wieder von der Nationalgarde bedroht und wie gesagt bis hin zu Todesopfern dann wieder niedergemäht wurden. Das war schon harter Tobak. Oder auch, ich hatte mit einem besetzten Betrieb sehr enge Beziehungen, und als ich dann hörte von meiner dortigen Freundin, jetzt steht die Nationalgarde auch schon wieder unter anderem Kommando, hat uns umstellt und belagert und wir müssen aufgeben, das war schon herb. Dann habe ich aber auch erlebt, auch wieder im Kontrast zu meinem Heimatland, dass die Kommunisten dann durchaus in die Stadtparlamente, Kommunen und so weiter als Bürgermeister auch in die Nationalversammlung einzogen. Ich habe auch die Fraktion da mal besucht und war sehr beeindruckt, dass trotz dieser neuen parlamentarischen Wöhnen eigentlich die meisten, es gab auch Ausnahmen, es gab auch Korruption und das waren jetzt keine Wundermenschen, aber en gros waren die doch sehr verbunden mit ihrer Basis, haben eine parlamentarische Politik vertreten, so wie ich Parlamentarismus aus kommunistischer Perspektive immer verstanden habe, mit Rückkopplung an Basisbewegungen. Wenn wichtige Dinge anstanden, haben sie auch immer auch die starke Gewerkschaftsbewegung, die sich nie, wie ich sagte, sozialdemokratisieren ließ, zum Ärger der Sozialisten, die eine eigene Zentrale dagegen gründeten, aber nicht so viel Erfolg hatten. Die haben einfach immer die Einheit von außerparlamentarischem und parlamentarischem Kampf praktiziert. Das hat mich alles schwer beeindruckt.
Ute, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich wollte gerne noch was anderes sagen, aber das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ja, dann bitte.
Ich wollte noch mal sagen, dass ich versucht habe, aus diesen Erfahrungen eine Dissertation zu machen. Und meine erste These eine sehr emotionale These war. nämlich wollte wissen, woran die Revolution gescheitert war. Und ich habe damals die These meiner kommunistischen Genossinnen und Genossen vertreten, das war der Verrat des Marius Marisch, der Sozialistischen Partei. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Nach genauerer Analyse musste ich dann schon erkennen, dass es das oberflächlich war, sondern dass bei genauerem Hingucken das Kräfteverhältnis, wie ich es hier auch geschildert habe, es einfach nicht hergab. Mehr als das, was erreicht wurde, war objektiv nicht drin. Und das war auch eine Erfahrung, ja, die mir in meiner späteren Praxis auch geholfen hat. Du sollst nie das Kräfteverhältnis unterschätzen.
Und ist jetzt alles gesagt?
Jetzt ist alles gesagt.
Gut, dann wenden wir es hier.
Ja. Okay.